Hallo und herzlich willkommen zu Wert und Wohlsein. In diesem Podcast geht es um die spannende und manchmal auch verwirrende Welt der Finanzen und Absicherung. Ich bin Chris Hauf und mir gegenüber sitzt
Melanie Becker.
In diesem Podcast sprechen wir über Geld und manchmal auch über die Gefühle, die dazu gehören. Es geht um alle praktischen Aspekte, was kann ich, was können Sie tun? Und oft auch um Handlungsalternativen. Dieser Podcast ist für alle, die sich für Wert und Wohlsein interessieren. Lebensorientiert, beziehungsorientiert, lösungsorientiert.
In diesem Podcast geht es um Geld und Absicherung, Geldanlage und Finanzen, die Börse und Versicherungen.
Wir konzentrieren uns auf die Themen, wo du oder sie Fragen haben, wo für sie oder dich relevante Entscheidungen anstehen. Was sie hier nicht finden werden, sind heiße Tipps oder ob ich gerade ein Gespür für das richtige Timing habe. Falls du oder sie dies erwarten, also zum Beispiel Daytraderin sind, dann sind sie hier leider falsch am Platz. Aber sie sind hier goldrichtig, wenn sie für sich einen Weg finden möchten, mit dem sie gut leben und in dem sie langfristig erfolgreich sein werden. Das heißt, regelmäßig werden wir die Themen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aufgreifen. In der heutigen Folge wollen wir uns mit einer weiteren Frage von Hanne beschäftigen, die unsere früheren Folgen bereits gehört hat. Hanne hatte uns ja nochmal geschrieben, was uns sehr gefreut hat, denn sie sagt:
Danke für die Rückmeldung. Gute, verständliche Antworten, die ich hilfreich erlebte. Offen geblieben ist für mich die Frage, ob es außer ETFs, Fonds, Aktien etc. noch andere Anlagemöglichkeiten gibt. Insbesondere jetzt gerade fühle ich mich ganz besonders verunsichert. Welche Risiken gibt es für Sparpläne, Aktien und so weiter? Sollten wir lieber Silbertaler erwerben?
Also bei Geldanlagen ist zunächst erstmal zu unterscheiden, in was grundsätzlich investiert werden kann. Also welche Anlagemöglichkeiten es überhaupt gibt und dann, wie diese Anlagearten verpackt werden.
Ui, das klingt ja erst einmal kompliziert.
Ist es aber eigentlich gar nicht, denn so viele Anlageklassen, wie das im Fachjargon heißt, gibt's gar nicht. Dieser Begriff könnte übrigens mit dem Begriff Risikoklasse verwechselt werden. Das ist aber etwas anderes und darüber sprechen wir in einer anderen Folge. Heute geht es zunächst um die Kategorisierung in Anlageklassen.
Okay, und was bedeutet das?
Also zum einen gibt es die sogenannten Anleihen, die festverzinslichen Anlagen, auch Renten- oder Rentenpapiere genannt. Hier leiht die eine Seite, also eine Person, eine Firma, ein Land, eine Institution, einer anderen Seite Geld für eine zuvor festgelegte Zeit, also zum Beispiel für 10 Jahre zu einem bestimmten Preis. Das sind dann die Zinsen, die in einem vorab festgelegten Rhythmus ausbezahlt werden, üblicherweise jährlich.
Aber Zinsen gibt es aktuell doch praktisch keine mehr. Darum ging es doch in unserer ersten Folge. Dabei hattest du von einer grundsätzlichen Zeitenwende gesprochen.
Das ist richtig. Bei guter Bonität, also wenn das ausgeliehene Geld nach der zuvor festgelegten Laufzeit, hier im Beispiel nach 10 Jahren zurückbezahlt wurde, dann hat die Seite, die den Betrag verliehen hat, kaum oder gar kein Geld verdient, also keine Zinsen erhalten. Bei einer kurzen Laufzeit, also wenige Monate oder ein Jahr, kann das okay sein, je nach Anlageziel. Aber bei 10 Jahren wird es schon ein Problem. Hast du eine Idee, wieso?
Vielleicht, weil in 10 Jahren alles teurer geworden ist, ich für denselben Betrag also weniger kaufen kann?
Ganz genau. Das ist der Kaufkraftverlust, der über längere Zeit immer deutlicher spürbar wird.
Also die Inflation, von der immer öfter in der Presse zu lesen ist?
Nicht ganz. Inflation bezeichnet die Preissteigerung von einem Jahr auf das andere. Die Inflation wird anhand der sogenannten Inflationsrate für einen definierten Warenkorb gemessen. In diesem Warenkorb sind neben Waren wie Lebensmittel und Öl auch Dienstleistungen im weiteren Sinne, wie zum Beispiel Miete, Versicherungen, Friseurbesuch, Telekommunikation und Reisen enthalten. Das Statistische Bundesamt erhebt und berechnet diese Zahlen regelmäßig. was dann jeweils in den Verbraucherpreisindex für Deutschland resultiert. Der wird auch VPI genannt. Übrigens, für alle, die sich damit noch genauer befassen möchten, die entsprechende Stelle auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes haben wir in den heutigen Shownotes verlinkt.
Naja, mit der Statistik ist das doch so eine Sache. Meine Familie und ich, wir verbrauchen doch ganz andere Waren und Dienstleistungen als zum Beispiel unsere Nachbarn, die ohne Kinder und bereits in Rente sind.
Sehr guter Punkt. Wenn du das genauer betrachten möchtest, dann gibt es beim Statistischen Bundesamt die Möglichkeit, eine individuelle Inflationsrate zu berechnen. Das nennt sich persönlicher Inflationsrechner. Und auch dieser Link findet sich in den Shownotes. Die Gewichtung für einige Güter lässt sich hier entsprechend der individuellen Konsumgewohnheiten verändern. Damit könntest du deine bzw. eure persönliche Teuerungsrate abbilden und der amtlich ermittelten gegenüberstellen.
Also dann führt Inflation doch zu einem Kaufkraftverlust?
So ist es. Inflation führt zu einem Verlust von Kaufkraft. Das bedeutet, in einem Jahr kann man für 100 Euro weniger kaufen als im Vorjahr. Ein solcher Kaufkraftverlust ist nicht zwangsläufig. Würden die Einkommen, also die Löhne, entsprechend steigen, dann bliebe die Kaufkraft gleich. Während aber die Preise von selbst steigen, müssen Lohnerhöhungen durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und gegebenenfalls von den Gewerkschaften erst durchgesetzt werden. Außerdem mindern dann noch Steuern und Sozialabgaben die Bruttolohnerhöhungen.
Dann wird Geld ja immer weniger wert?
Das ist leider wirklich so. Die laufende Geldentwertung ist ein mehr oder weniger schleichender Prozess. Schwieriges Thema, zu dem sich aktuell noch ein interessanter Artikel auf der Seite der Deutschen Bundesbank findet. Auch dieser findet sich verlinkt für alle, die sich da noch etwas weiter hinein vertiefen möchten. Hier bleibt festzuhalten, bei plus minus 0% Zinsen auf Tages- oder Festgeld beziehungsweise geringen Zinsen auf Rentenpapiere, egal ob Staats- oder Unternehmensanleihen, ist es egal, ob die Inflation historisch niedrig ist, wie noch in 2020, oder steigt wie aktuell. Ein Kaufkrafterhalt lässt sich mit dieser Anlageklasse nicht erzielen.
Stimmt, Anlageklassen, das war doch am Anfang unser eigentliches Thema.
So ist es. Das war jetzt gerade ein Exkurs, um diese Anlageklasse der Anleihen etwas näher zu beleuchten. Bei Anleihen handelt es sich nämlich genau wie bei Tages- oder Festgeld um sogenannte Geldwerte. Eine bestimmte Summe Geld wird über einen definierten Zeitraum zu einem bestimmten Zinssatz an einen Schuldner verliehen. Ob und welche Kaufkraft der Geldbetrag nach Rückzahlung noch besitzt, wird dabei nicht berücksichtigt.
Warum macht das dann überhaupt jemand?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist kaum zu glauben. Aber in der Zeit der Corona-Krise ist das Sparguthaben der Deutschen auch noch enorm gestiegen. Davon liegen fast 3 Billionen, das ist der Großteil dieses Sparguthabens der Deutschen, ungenutzt auf Sparbüchern, Giro- und Tagesgeldkonten. Also nicht einmal in den gering verzinsten Anleihen. Diese Information stammt von der Deutschen Bundesbank.
Aber diese klassischen Sparformen haben doch eins gemeinsam. Sie sind nicht mehr rentabel. Zum einen, weil die Zinssätze bereits seit Jahren eingebrochen sind und zum anderen, weil die steigende Inflation die Kaufkraft der Sparguthaben frisst. Verlangen nicht immer mehr Banken inzwischen sogar Negativzinsen von ihren Kundinnen und Kunden?
Ja, es ist kaum zu fassen. Basierend auf der durchschnittlichen Inflationsrate von 2021, offiziell waren das 3,1%, würde das bedeuten, dass die deutschen Sparguthaben jeden Monat über 7 Milliarden Euro an Kaufkraft verlieren.
Wahnsinn, das ist ja nicht zu fassen.
Das denke ich auch immer mal wieder. Es ist nicht zu fassen, einerseits. Und andererseits ist es halt so, dass alles andere, also alles, was keine Geldwerte sind, Schwankungen unterliegt. Also das angelegte Geld kann im Verlauf der Anlagedauer auch einmal weniger wert sein. Das ist der Preis, also der Preis im übertragenen Sinne, bezahlt werden muss. Aber bevor wir uns diesen Punkt noch etwas näher anschauen, will ich noch unser Thema zu Ende führen. Es ging ja darum, welche Anlageklassen es denn ganz grundsätzlich noch gibt.
Also Hanne fragte ja in ihrer Mail, offen geblieben ist für mich die Frage, ob es außer ETFs, Fonds, Aktien etc. noch andere Anlagemöglichkeiten gibt. Und sollten wir lieber Silbertaler erwerben?
Also bei ETF, Fonds oder Talern, da handelt es sich nicht um die Anlageklassen, sondern um die Verpackung von Anlagen. Also das, wie in etwas investiert werden kann. Mit diesem Wie, das heißt mit der Verpackung, wollen wir uns heute auch noch befassen, aber etwas später. Jetzt erst einmal zu den Aktien und dem Silber. Damit kommen wir nämlich zu den weiteren Anlageklassen. Bei Aktien handelt es sich um eine eigene Anlageklasse, die riesengroß ist.
Das kann ich mir gut vorstellen. Deutsche Aktien, amerikanische Aktien. Und wie ordnest du Silber da ein?
Also bei Silber handelt es sich um ein Edelmetall, das auch ein physischer Rohstoff ist, der zum Beispiel in der Medizintechnologie gebraucht wird. In diese Anlageklasse gehören auch noch die Technologiemetalle und die Industriemetalle. Am bekanntesten aus diesem Bereich ist eigentlich das Gold, was aber gar nicht so sehr ein Rohstoff ist, in dem Sinn, dass es sehr viel genutzt wird, das heißt Einsatz in der Industrie oder so findet, sondern es handelt sich bei Gold eher um die Währung der letzten Reserve.
Das wäre doch fast schon ein Thema für eine eigene Folge.
Gute Idee. Das will ich mir so einmal für die Zukunft vornehmen. Jetzt aber erst einmal wieder zurück zu den Anlageklassen. Gerade waren wir bei den physischen Rohstoffen. Im Fachjargon werden die auch Commodities genannt. Und neben Aktien als Unternehmensbeteiligungen gibt es dann noch die Anlageklasse der Immobilien.
Ach ja, genau. Die sind doch in den letzten Jahren so unglaublich an Wert gestiegen. Hast du dafür eine Erklärung?
Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, der lautet Asset Price Inflation, Inflationierung der Vermögenswerte. Die Immobilienpreise sind deshalb über die letzten Jahre so enorm gestiegen, weil sich das Niedrig- bzw. Nullzinsniveau kontinuierlich aufgebaut hat. Anders formuliert, die Zinsen auf sichere, also nicht schwankende Anlagen, also die Anlageklasse der Anleihen, sind über die Jahre kontinuierlich gesunken. Was übrigens nicht nur ein Thema für Privatanlegerinnen und Privatanleger ist, sondern vor allem auch für die sogenannten institutionellen Anleger, also Stiftungen und Pensionskassen oder Versicherungen. Aber auch weitere Aspekte spielen eine Rolle. So insbesondere natürlich auch bei diesem Thema. Dazu gehört auch, dass Deutschland von Menschen in aller Welt als sicheres Land mit einer hohen Lebensqualität eingestuft wird. Meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass Menschen, wenn sie erst einmal hier leben und arbeiten, also sich hier niederlassen und gutes Geld verdienen, dann auch irgendwann eine Wohnung oder ein Haus erwerben.
Dann sind sie an derselben Lage wie alle anderen hier in Deutschland, die in den letzten Jahren von den historisch niedrigen Bauzinsen profitiert haben.
Genau so ist es. Die Finanzierungskonditionen, insbesondere für jüngere Paare mit einer guten Anstellung und entsprechenden Einnahmen, waren historisch günstig, oft deutlich unter 1%. Und all diese Faktoren haben dazu geführt, dass zunächst vor allem Immobilien in den Großstädten und in guten Lagen, aber mittlerweile auch in kleineren Städten oder Randlagen immer teurer geworden sind.
Okay, aber wir haben doch gerade von den Anlageklassen gesprochen. Zunächst von den Anleihen, dann von Immobilien, Aktien und Rohstoffen. Was gibt es denn noch?
Das war's. Weitere Anlageklassen gibt es nicht. In den vergangenen Jahren wurden die Kryptowährungen manchmal auch als eine eigene Anlageklasse bezeichnet. Aber das sehe ich so noch lange nicht. Abgesehen davon, dass eine Währung etwas anderes als eine Anlageklasse ist, sind Kryptowährungen sehr, sehr unterschiedlich.
Also du meinst Bitcoin und Co.? Das ist doch sehr spekulativ, scheint mir. Hast du dich denn damit auch schon beschäftigt?
Ja, das habe ich. Und ich habe festgestellt, dass es ein großes Thema ist. Nach wie vor relativ neu, in Bewegung, aber super spannend, wie ich meine. Insbesondere, wenn es um die durch Bitcoin erfundene und dafür verwendete Technologie geht, also die Blockchain-Technologie. Manchmal werden Bitcoin, Kryptowährungen und Blockchain alle zusammen genannt, als wenn diese drei Begriffe dasselbe meinen würden. Doch das ist nicht korrekt und sehr irreführend.
Bei Bitcoin handelt es sich doch um die allererste Kryptowährung. Dann kamen immer mehr andere Kryptowährungen, die immer mal mehr oder weniger in den Medien auftauchen, so scheint mir. Von großen Gewinnen wird gesprochen.
Und genauso oft wäre auch von großen Verlusten zu sprechen. Die Schwankungen, also die Volatilität in diesem Bereich, ist noch heftiger als in anderen Bereichen. Hinzu kommen weitere sehr ernstzunehmende Risiken. Definitiv nichts für EinsteigerInnen. Heute für uns wichtig festzuhalten, Kryptowährungen stellen keine eigene Anlageklasse dar, weshalb wir sie hier und heute im Weiteren nicht besprechen werden. Vielleicht in einer weiteren Folge, wenn wir danach gefragt werden.
Ach ja, bei dieser Gelegenheit, schreibt uns. Wir freuen uns auf Fragen oder Anregungen, die wir in einer der nächsten Folgen aufgreifen werden. Schreibt uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Aber die Technologie, die mit Bitcoin erfunden wurde, also die Blockchain-Technologie, das ist ein spannendes Thema, das nun nach und nach an anderen Stellen Anwendung findet. Es gibt mittlerweile große Unternehmen, die sich mit dem Einsatz der Blockchain-Technologie befassen. Und grundsätzlich gehören Aktien von großen, soliden Unternehmen in jedes Depot. So lässt sich dann auch von der Entwicklung dieser neuen Technologie profitieren, also durch eine Beteiligung an Unternehmen, die diese Technologie einsetzen.
Aber ist das nicht auch riskant?
Das kommt auf die entsprechenden Unternehmen an, also wie stabil das Geschäftsmodell des entsprechenden Unternehmens ist. Das heißt, womit sie eigentlich ihr Geld verdienen. Vielleicht wäre dies ein Thema für eine weitere Folge, die sich mit dem Thema Blockchain befasst.
Richtig, wir waren ja eigentlich bei den Anlageklassen. Und du sagst, es gibt neben Anleihen, also festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien sowie Aktien und Rohstoffen keine weiteren Anlageklassen?
Ja, genau. Es sei denn, wir würden Kunst, Antiquitäten oder Schmuck dazuzählen. Das sind aber Bereiche, die für die meisten Anlegerinnen und Anleger nicht wirklich in Frage kommen und auch nicht als Anlageklasse im eigentlichen Sinne bezeichnet werden.
Oldtimer, guter Wein oder Champagner kommen mir da noch in den Sinn.
Da sprechen wir dann eher von Sammler- und Liebhaberobjekten, die durchaus ihren Wert haben können, gegebenenfalls eine entsprechend gute Wertentwicklung durchlaufen und somit einen Wert über Zeit auch bewahren können. Dabei tauchen dann aber noch ganz andere Themen und Risiken auf, die keinesfalls vorhersehbar oder gar planbar wären. In jedem Fall sind es auch keine Themen, die depotfähig sind.
Das ist ein neuer Begriff, depotfähig. Was meinst du damit?
Ein Depot ist eine Art Konto, auf dem sogenannte Wertpapiere gelagert werden. Das heißt, an der Stelle dann auch sichtbar sind. Ein Depotauszug sieht ähnlich aus wie ein Kontoauszug. Nur, dass hier die entsprechenden Wertpapiere und deren Wert dargestellt wird. Auf Papier oder direkt in einem Online-Zugang. Hier gibt es einen tagesaktuellen Überblick über die Zusammensetzung und die Entwicklung der Geldanlage bzw. des angelegten Vermögens.
Was ist denn ein Wertpapier?
Unter einem Wertpapier wird die Verbriefung eines Wertes verstanden. Es wird also damit festgehalten, was und wie viel jemand besitzt.
Hast du mal ein Beispiel?
Also bei einer Aktie handelt es sich um ein Wertpapier. Ganz früher, in den Anfängen der Börse, gab es die auch noch gedruckt auf Papier. Das war vor der Digitalisierung. Da konnte man sich ein solches Wertpapier noch mit nach Hause nehmen oder in den Banksafe legen.
Also werden auf einem Depot heutzutage die Anlagen einer Anlegerin oder eines Anlegers geführt. Wie komme ich denn zu einem solchen Anlagekonto, also Depot?
Depots werden angeboten von Banken, zum Beispiel der Filialbank um die Ecke, aber auch online über den PC und neuerdings auch über das Smartphone. Bei der Auswahl kommt es zum einen auf die Kosten der Depotstelle an, zum anderen aber auch auf das Angebot der Depotstelle. Dann ist es wichtig zu klären, welchen Service zum Beispiel Hanne sich wünscht und wo sie den bekommt.
Was würdest du denn Hanne empfehlen?
Sie kann entweder alles selbst online erledigen, dann kommt es darauf an, ob sie alles am Smartphone machen möchte oder ob sie es vorzieht, die Depoteröffnung an ihrem Notebook oder PC vorzunehmen. In manchen Fällen bereiten wir auch eine Depoteröffnung für die von uns betreuten Anlegerinnen und Anleger vor. Das wäre, wenn Hanne es ganz komfortabel haben möchte. In manchen Fällen begleiten wir auch einfach die Online-Depoteröffnung.
Ach ja, genau. Dann findet die Überprüfung der persönlichen Legitimierung per ID Now oder Postident und Ähnlichem statt, richtig?
So ist es. Bei jeder Depoteröffnung muss die eröffnende Person identifiziert werden. Das hängt mit dem Geldwäschegesetz zusammen, auch mit GWG abkürzend bezeichnet. Hier geht es darum zu klären, ob die Person auch diejenige ist, die sie vorgibt zu sein, also inwieweit sie berechtigt ist, in Deutschland ein Depot zu eröffnen beziehungsweise was eventuell noch zu beachten ist.
Ach, deshalb nimmst du jedes Jahr an einer Schulung zur Geldwäscheprävention teil und berichtest intern dann davon? Sehr interessant. Es scheint sich auch ständig etwas zu ändern. Die Vorschriften werden immer umfangreicher, so scheint mir.
Das kannst du laut sagen. Die Vorschriften werden immer umfangreicher. Doch dafür gibt es auch zahlreiche Gründe.
Nachdem wir nun über Depots und deren Eröffnung gesprochen haben, wir waren ja eigentlich noch bei den Wertpapieren, die einen Wert verbriefen, wobei das heutzutage nicht mehr auf Papier, also in Briefform geschieht, sondern eben digital. Du hattest die Aktie als Beispiel genannt. Gibt es denn noch andere Wertpapiere?
Ja, es gibt insbesondere die festverzinslichen Wertpapiere, Renten oder auch Anleihen genannt. Und heutzutage gibt es auch immer öfter Fondsanteile.
Was ist das denn nun schon wieder? Würde uns Hanne vermutlich als nächstes fragen. Fondsanteile?
Also bei einem offenen Investmentfonds, das kann ein ETF, also ein passiver Fonds oder auch ein aktiv gemanagter Fonds sein, handelt es sich um eine Art ganz großer Topf, in dem sich ganz viele unterschiedliche Wertpapiere befinden. Am Ende eines jeden Tages, an dem der Börsenhandel stattfindet, wird genau ausgerechnet, wie hoch der Wert des Fonds zum Börsenschluss ist.
Also die Wertpapiere, die in dem Fonds enthalten sind, werden zusammengerechnet? Aber wie zeigt sich das denn in dem Depot von Hanne?
Ein Fondsvermögen wird in Anteile aufgeteilt, damit die Anlage für alle auf einfache Weise praktikabel und nutzbar ist. Hanne kauft also Anteile an einem Investmentfonds. Diese Anteile, manchmal auch Anteilsstücke oder einfach Stücke genannt, stehen dann im Depotauszug bei jedem Fonds, sobald sie ihn gekauft hat. Am Ende eines jeden Börsentages wird dann der Wert pro Anteil festgestellt.
Dann muss sie nur noch die Anzahl der Anteile mit diesem Schlusskurs multiplizieren.
Genauso wird das bei einem Depotauszug bzw. einer Online-Depotansicht gemacht. Wenn Hanne heute kauft oder verkauft, wird also der Schlusskurs des Vortages zugrunde gelegt. Werden also beispielsweise 1.000 Euro investiert, dann wird die Summe von 1.000 Euro durch den Wert des Fondsanteils geteilt. Und das ergibt die Anzahl der Stücke. Oft geht das nicht so genau aus. Dann ergibt sich eine ungerade Zahl. Wenn ein Anteil zum Beispiel 121 Euro kosten würde, dann erhält sie in einem solchen Fall 8,2645 Anteile. Bei den 0,2645 Anteilen handelt es sich um die sogenannten Bruchstücke. Die können bei den meisten Depotstellen gelagert werden, aber nicht bei allen. Bei manchen können sogar nur ganze Anteile oder ganze Stücke gekauft und gelagert bzw. eines Tages dann verkauft werden. Das sind aber eher Abwicklungsfragen, über die ich gerade gesprochen habe, also die quasi automatisch ablaufen.
Damit muss sich Hanne also nicht befassen. Hört sich sehr transparent an. Ein Depot gibt einen tagesaktuellen Überblick über die Zusammensetzung und die Entwicklung der Geldanlage bzw. des angelegten Vermögens. Gibt es noch weitere Vorteile, die ein solcher Fonds bietet?
Auf jeden Fall. Investmentfonds sind sehr streng reguliert. Eine wichtige Regel lautet, maximal 10% des Fondsvermögens dürfen in ein einziges Wertpapier investiert werden.
Das bedeutet also, dass 10 Wertpapiere in einem Fonds enthalten sein müssen?
Mindestens 10. Genauso ist es. Aber ich habe noch keinen Fonds mit nur 10 Wertpapieren gesehen. Oft sind es unter 5% des Fondsvermögens, die in einem einzigen Wertpapier stecken. Es sind also sehr viele unterschiedliche Papiere in einem Fonds enthalten.
Das hört sich nach einer breiten Streuung an. Die empfiehlst du ja auch immer. Nicht alle Eier in einen Korb legen, so sagst du dann oft.
Diversifikation heißt das im Fachjargon, richtig. Das ist wichtig, wird aber nur erreicht, wenn nicht nur viele, sondern auch unterschiedliche Wertpapiere in dem entsprechenden Fonds enthalten sind.
Was meinst du denn damit?
Also wenn es sich um einen Aktienfonds handelt, dann sollten nicht nur Aktien einer einzigen Branche enthalten sein. Das wären für die Automobilbranche dann zum Beispiel BMW, Mercedes und Volkswagen. Bei einer Einsteigergeldanlage sollten auch nicht nur Aktien eines Landes wie beispielsweise Deutschland enthalten sein, sondern auch internationale Aktien, also von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in unterschiedlichen Ländern haben und idealerweise weltweit geschäftlich aktiv sind.
Woher weiß ich das denn?
Diese Information findest du zum einen im sogenannten Verkaufsprospekt. Das ist eine Art Vertrag mit dem Fondsmanagement, beziehungsweise im Fall eines passiven Fonds, eines ETFs, der ja kein Fondsmanagement hat, um den Vertrag mit der Kapitalanlagegesellschaft. In diesem Vertrag, also dem Verkaufsprospekt, steht genau, was Ziel und Aufgabe des entsprechenden Fonds ist und wie dieses erreicht werden muss bzw. kann. Wenn darin zum Beispiel steht, es sollen Aktien von deutschen Unternehmen gekauft werden, dann können da nicht plötzlich Aktien amerikanischer Unternehmen oder gar festverzinsliche Wertpapiere auftauchen, also eine ganz andere Anlageklasse gekauft werden.
Das hört sich gut an, denn dann weiß ich ja immer, woran ich bin. Aber du sagtest zum einen, wo findet Hanne das denn noch?
Also zum anderen findet Hanne diese in den sogenannten WAI, den wesentlichen Anlegerinformationen. Das ist eine zweiseitige Unterlage, die vor jedem Fondskauf übermittelt werden muss, entweder von der Depotstelle oder, falls sie Beratung in Anspruch nimmt, von der beratenden Stelle. Die Information kann als PDF in das Online-Postfach eingestellt werden oder klassisch auf Papier mit einem Anlagevorschlag übergeben werden. In den WAI enthalten sind auch Informationen zu sämtlichen Kosten, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Fonds stehen können. Das Thema Kosten wollen wir in einer zukünftigen Folge etwas ausführlicher betrachten.
Sind das nun alle Regeln, die es für Fonds gibt?
Nein, es gibt noch mehr, insbesondere auch die Berichtspflicht. Jährlich und halbjährlich muss ein vollständiger Bericht veröffentlicht werden. Aus diesem Bericht ist dann ganz genau ersichtlich, welche Papiere zu welchem Kurs und mit welchen Kosten gekauft wurden.
Mega transparent. Liest das denn jemand und gibt dies Sicherheit?
Also zumindest schaut sich das eine Abschlussprüfung an. Und die Fonds unterstehen der direkten Aufsicht der BaFin, dem Bundesaufsichtsamt für die Finanzen. Und auch ich zum Beispiel schaue mir das immer mal wieder an, vor allem dann, wenn ich einen Fonds näher prüfe, wobei das nur ein Aspekt ist. Für das Thema Sicherheit allerdings noch wichtiger ist ein weiterer Regulierungsaspekt, nämlich, dass es sich bei jedem Fonds um ein sogenanntes Sondervermögen handelt. An das Fondsvermögen kann also niemand ran. Auch wenn beispielsweise die Fondsgesellschaft oder die Depotstelle in Insolvenz gehen würde, dann würde deshalb nichts aus dem Vermögen entnommen werden können.
Kann so etwas denn überhaupt passieren? Und was würde dann mit Hannes 1.000 Euro in einem Fonds passieren?
Passiert ist das in der Vergangenheit schon. Sowohl, dass eine Fondsgesellschaft in Insolvenz ging, als auch eine Depotstelle. Das ist allerdings schon sehr lange her. Abgesehen davon, dass die Regulierung daraufhin weiter verschärft wurde, würden in einem solchen Fall Hannes Fondsanteile einfach in ein anderes Depot bei einer anderen Verwahrstelle umgezogen.
Das sind jetzt sehr viele Informationen. Gestartet waren wir mit den Anlageklassen und nun sind wir bei den Fonds. Dabei handelt es sich wohl um die Art des Investierens.
Genau. Manchmal nenne ich das auch die Verpackung einer Anlage. Also in welcher juristischen Form eine Anlage erfolgt. Ich kann entweder direkt in eine Aktie, eine Immobilie, eine Anleihe investieren oder ein Goldstück kaufen, was Vor- und Nachteile hat. Oder ich kann Anteile an einem Fonds kaufen, der in Aktien, Immobilien, Anteilen, Anleihen und in einigen Fällen auch in physisches Gold investiert.
Dann bleibt aus Hannes Eingangsfrage wohl im Wesentlichen noch der Aspekt Risiko zu beantworten.
Das Thema Risiko hatten wir in einer früheren Folge bereits einmal besprochen, und zwar im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebene Definition. Da geht es im Wesentlichen darum, wie stark eine Anlage schwankt, also im Wert über Zeit rauf und runter geht.
Daran erinnere ich mich. In der Fachsprache wird das doch mit dem Begriff Volatilität bezeichnet. Am besten verlinken wir diese Folge hier noch in den heutigen Shownotes.
Das machen wir. Nun würde ich Risiko in diesem Zusammenhang noch weiter fassen und sagen, dass beim Kauf von einzelnen Aktien zum Beispiel ein Klumpenrisiko besteht. Es gibt auch noch weitere Risiken, die wir im Einzelnen aber in einer weiteren Folge aufgreifen werden. Für heute vielleicht zusammenfassend, dass ein offener Investmentfonds, wie heute beschrieben, zahlreiche Sicherheiten durch die Regulierung bietet. Dazu gehört aus meiner Sicht insbesondere die breite Streuung, also dass maximal 10% des Fondsvermögens in einem einzelnen Wertpapier investiert sein dürfen.
Okay, und dann habe ich noch mitgenommen, dass es sich um ein Sondervermögen handelt. Das sind ja eine Menge Sicherheiten durch Regulierung, wie du sie nennst.
Deshalb sage ich auch manchmal Investmentfonds, es gibt langfristig nichts Besseres. Und deshalb rate ich auch klar ab von unregulierten, von strukturierten Produkten wie beispielsweise Zertifikate oder von anderen Kapitalanlagen. Doch auch das sind Themen für die Zukunft, falls wir danach gefragt werden.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.
Das war die heutige Folge von Wert und Wohlsein. Diesen Podcast machen wir für euch, für Menschen aller Generationen, von der Familie mit Kindern, Mann oder Partnerin zu Eltern, Enkeln, Großeltern, Paten, in allen Konstellationen, für euch und euer soziales Netz. Also auch genau für dich oder sie. Wenn sie oder ihr noch mehr über uns und Wert und Wohlsein wissen wollt, dann hört euch Folge 0 an, die Trailerfolge mit Infos zu uns und dem Warum, Weshalb, Wieso. Links und alle relevanten Infos zum heutigen Beitrag finden Sie in den Shownotes.
Falls ihr Themen habt oder Fragen, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Schreibt uns auch, wenn ihr Anregungen habt. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Melanie Becker
und Chris Hauff.